Ja, liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen auf einen kurzen Psalm hören, Psalm 13. Er hat nur 6 Verse und die lauten: Ein Psalm Davids vorzusingen. Das lasse ich jetzt besser, aber: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ja, liebe Geschwister, die heutige Bibelstelle, also Psalm 13, beschäftigt sich mit dem Leben eines Gläubigen, von welchem jedes Gotteskind mit Sicherheit ein Lied singen könnte. Der Psalm Davids, der beschreibt die Umstände, in denen er sich und so viele nach ihm und natürlich auch vor ihm befanden. Umstände, die wir Menschen doch so gerne ausblenden würden. Wenn man schon bei Gott Zuflucht sucht, ja, so möchte man meinen, dann bitte doch nur, wenn das auch Ruhe und Sorgenfreiheit bedeutet. Das Leben, wir kennen das ja, das ist eh schon kompliziert genug. Und nun möchte man bei Gott doch nun endlich zur Ruhe kommen und bitteschön vor Problemen und vor Anfechtungen geschützt sein. Nun lesen wir hier in Psalm 13 bei David von einem Gott, der, so scheint es, sein Antlitz verbirgt. Wir lesen von einem Menschen, von seinen Sorgen und Ängsten und einem Feind, der sich da über unseren Sänger erhebt. Und es ist von Widersachern die Rede, die sich über das mögliche Wanken unseres gläubigen Sängers freuen. Und wenn wir mal alle ehrlich miteinander heute Morgen sind, liebe Geschwister, dann klingt das zunächst mal nicht besonders verlockend und auch nicht besonders einladend. Da suche ich nun schon bei Gott Schutz. Ich betone das ausdrücklich mal so. Und dann lässt Gott mich auch noch so im Regen stehen. Vielleicht kennt ihr das aus Gemeinden, man fordert Menschen auf und sagt: Bekehr dich zu Gott. Das ist oftmals ja gängige Praxis. Da kann man ja schon die Frage stellen, wenn ich mich nun aus eigenem freien Willen zu diesem Gott bekehrt habe, warum bekomme ich dann von diesem Gott als Gegenleistung nicht auch völlige Sicherheit und Sorgenfreiheit garantiert? Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der erwähnte dann Lukas 11 ab Vers 9. Ihr kennt die Verse und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und jetzt diese berühmten Sätze: Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gebt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Man könnte sich fragen, wie passen denn nun diese Worte der Verheißungen zu unserem Psalm 13? Passen sie denn überhaupt zusammen und wenn ja, wie? Die zentrale Frage, liebe Geschwister, ist, wie auch beim Gleichnis vom Hausbau, was wir vor einigen Wochen hier hatten, auf welchem Fundament unser Leben steht und wer unser Geschick, unser Leben letztendlich in seinen Händen hält. Um sich dieser Frage zu nähern, wollen wir einen kleinen Exkurs in die Geschichte wagen. Die Geschichte eines jeden Menschen, aber auch die Geschichte eines Volkes. Sie sind das Fundament, sind der Ausgangspunkt, der das Jetzt und Heute und auch die Zukunft bestimmt. Im Psalm 78, ab Vers 1, steht geschrieben, eine Unterweisung Asafs, höre mein Volk, meine Unterweisung. Neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und Geschichten verkünden aus alter Zeit. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Er richtet ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern es, ihre Kinder zu lehren. Auf dass es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergäßen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten. Oder auch die Worte aus 5. Mose 6, ab Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Ich denke, wir können aus diesen Zeilen entnehmen, dass ein Volk seine Geschichte oder vielleicht auch seine Geschichten an die nachfolgende Generation weitergeben muss, um nicht unterzugehen und um den Kindern Hilfe der Vergangenheit einen Weg in die Zukunft zu weisen. Wenn man über das Volk Israel nachdenkt, ich weiß, dass das hier in der Gemeinde einige tun, so dürfen wir, denke ich, annehmen, dass das Festhalten der Juden an diesem Gebot Gottes über all die Jahrtausende, auch in der Diaspora hinweg, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Gottes Volk auch heute noch auf dieser Erde weilt. Kein Hitler und auch kein Holocaust konnten letztendlich daran etwas ändern. Ja, Diktatoren mögen Millionen von Menschen ermorden lassen, aber das Beruhigende ist, sie werden letztendlich scheitern, wenn ihnen der lebendige Gott gegenübersteht. Und ja, das ist tröstlich, liebe Geschwister. Diese biblischen Worte, meine Frau und ich hatten in den letzten Tagen die Gelegenheit, diese biblischen Worte im Kontext unserer nordrhein-westfälischen Geschichte betrachten zu dürfen. Ja, da guckt der Bruder mich an, was wird jetzt kommen? Wir waren ein paar Tage in Lemgo zu Gast und dort, ich weiß nicht, ob da jemand schon mal war, liegt nicht weit entfernt das Freilichtmuseum in Detmold. Wer von euch schon mal in einem Freilichtmuseum war, der weiß, das ist schon ziemlich faszinierend, dass da ja ganze Dorflandschaften wieder aufgebaut wurden. Also man baut irgendwo wegen mir eine Kirche, ein Rathaus, eine Schule ab und baut es Schritt für Schritt in so einem Freilichtmuseum wieder auf. Und die Menschen sollen so ein Bild davon bekommen, wie lebten eigentlich unsere Vorfahren. Eins mal vorneweg, ja, wir sind ja da oftmals ziemlich arrogant, aber die Menschen in früheren Jahrhunderten waren Menschen wie du und ich auch. Ja, man mag es nicht glauben. Sie hatten Hunger, sie gingen zur Arbeit, sie bekamen Kinder. Und von daher, so fern waren die uns gar nicht. Ich fühlte mich erinnert an die Worte aus Prediger 1, ab Vers 10, da heißt es, geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, das ist neu. Es ist längst zuvor auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihnen nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Ja, so sind wir Menschen, aber wenn man in so ein Freilichtmuseum geht und dann sieht man, die waren so wie wir. Es gibt aber eine Sache, die mich und auch meine Frau soweit ziemlich vielleicht beeindruckt hat, zum Nachdenken gebracht hat. Das war nämlich allüberall zu sehen. Das ist, dass die Menschen früher eine tiefe innere Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, als auch dem Bewahrer dieser Welt hatten. Den Menschen in den Jahrhunderten vor uns, jetzt können wir natürlich sagen, bestimmt nicht allen, aber zumindest vielen, vielen, vielen war bewusst, dass es nicht ihr Tun und auch nicht ihr Handeln war, welches Sippe und Dorf vor dem Untergang bewahren konnten, sondern nur Gottes Gnade allein. Und das Schöne ist, an diesen Häusern, die da wieder aufgebaut haben, waren überall so Sinnsprüche dran. Im Übrigen hingen auch in den Häusern solche Sinnsprüche, auch so ein christlicher Haussegen, also alles so kleine Erinnerungen. Und diese Sinnsprüche an den alten Gebäuden, die haben diese Wahrheit für alle sichtbar verkündet. Den Menschen war eines bewusst. Natürlich ist man, ich spreche jetzt mal als Mann und Vater, natürlich tragen wir eine Verantwortung. Ich kann nicht sagen, der liebe Gott, der wird es schon richten und lege mich einfach ins Bett und dann wird es schon funktionieren. Das ist nicht gemeint. Das heißt, natürlich waren die Menschen, die Väter, sagen wir mal, wenn ich jetzt als Mann spreche, für die Nahrung verantwortlich, für das Obdach. Aber das bedeutete für die Menschen nicht, dass sie auf diese völlig abwegige Idee gekommen wären, dass sie nun das Geschick der Welt in ihren Händen hielten. Sondern ihnen war bewusst, dass ganz am Ende alles, aber nur, wirklich alles nur in Gottes Vaterhand und in seiner Gnade wohlbehütet ruht. Ich habe es gerade erwähnt und ich denke, ja, das ist auch eine Wahrheit, die man so stehen lassen kann. Wir glauben ja bisweilen, liebe Gemeinde, dass wir so um einiges schlauer sind als die Menschen früher. Die halten wir, um es plakativ zu formulieren, vielleicht manchmal für rückständig oder gar doof. Aber in der Hinsicht, wenn es darum geht, wie stehe ich als Einzelner vor Gott, da waren uns die Menschen früher weit voraus. Und an diesen Giebeln kann man Sprüche lesen. Über jeden Einzelnen könnte man quasi eine Predigt halten. Gott bewahre dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut, im Himmel und auf Erden. Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Und dann ein Spruch, den fand ich wirklich den Hammer, wenn ich das mal so sagen darf. Das Haus ist mein, und doch nicht mein. Beim nächsten wird es auch so sein. Dem dritten wird es übergeben. Der vierte wird es nicht ewig leben. Der vierte wird nicht ewig leben. Den fünften trägt man auch hinaus. Nun frag ich, wem gehört dies Haus? Oder drei Worte auf den Punkt gebracht: Nichts gehört dir. An dieser Stelle, liebe Geschwister, wird deutlich, um was es im Psalm 13 im Kern denn nun überhaupt geht. Das Leben hier auf Erden, seit dem Sündenfall, das ist kein Paradies mehr. Es gibt Not, es gibt Tod, es gibt Hunger und, wie wir im Psalm 13 natürlich auch lesen können, konnten, Feindschaft unter den Menschen. Und bisweilen kommen sich auch die Gotteskinder von Gott verlassen vor. Und wäre Gott ein Mensch, dann könnte es natürlich sein, dass Gott irgendwann seine Meinung geändert hätte und dass er die Seinigen im Stich lassen würde. Gott sei Dank, so könnte man vielleicht sagen, ist unser Gott kein Mensch, der heute mal so handelt und morgen mal so, sondern Gott ist unveränderlich in seinem Wesen und auch seine Zusagen, die gelten für alle Zeiten. Und so konnte David auch, nachdem er geklagt hat und gesagt hat, was alles schiefläuft vielleicht in seinem Leben, am Ende in Vers 6, Psalm 13, im Brustton der Überzeugung singen: Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Und ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Dieser David war nicht naiv. Ja, Christen brauchen nicht naiv zu sein. David wusste, dass das Leben eines Gotteskindes oftmals durch ganz dunkle Täler führt. Aber David wusste, dass die Hoffnung, das Fundament, die Grundlage des Lebens nicht in seinem eigenen Tun und Handeln begründet lagen, sondern ganz allein in Gott und seiner Gnade. Das heißt in Psalm 13, das ist das Entscheidende, da ist es Gott, der gnädig ist, der gerne hilft und der Wohl an seinen Kindern tut. Und das ist Davids Zuversicht, das ist sein Lebensfundament. Ja, und vielleicht wird der eine oder andere sagen, bitte nicht schon wieder diese Frage, aber ich denke, das ist die absolut entscheidende Frage für jedes Gotteskind. Wie sieht es denn da mit dir aus? Wie sieht es denn da mit mir aus? Auf welches Fundament bauen wir da denn eigentlich unser kleines oder größeres Häuschen? Und diese Frage ist die entscheidende Frage, die sich jeder einmal in seinem Leben stellen sollte. Ist unser Leben abhängig von dem, was wir tun oder tun können, von unserer Schlauheit, unserem Fleiß, oder ist unser Leben abhängig von Gott? Meine Familie hatte jetzt in den letzten Tagen die Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, die aus welchen Gründen auch immer merkten, dass sie gegebenenfalls vielleicht irgendwann vor ihrem Schöpfer stehen werden und die dann auch um Gebete baten. Ja, das heißt, Menschen kommen manchmal ja in Situationen, wo sie merken, wir kommen da selber nicht mehr weiter, vielleicht dann doch an den Punkt zu beten, nach Gott zu fragen. Und ich denke, wir Angehörigen, wir Freunde, wir Eltern, wir Großeltern, wie auch immer, sollten da auch nicht müde werden. Manchmal denken wir vielleicht, der andere will da gar nichts von hören, aber wir sollten da nicht müde werden, ab und an immer mal wieder zu erwähnen, ich bete für dich. Vielleicht will es der andere anfangs auch gar nicht hören, aber Wenn Gott Gnade schenkt, kommt der Tag, wo einer vielleicht sich an die Worte erinnert und dann nochmal nachfragt. Jetzt ist es natürlich so, wenn es um Gottes Gnade geht, dann versucht manch ein Mensch hier zu schummeln. Wir Menschen schummeln ja gerne. Augenscheinlich geben wir Gott die Ehre. Aber manch einer von uns baut sich dann doch für sein eigenes Tun sozusagen eine kleine Hintertür in seine Lebensgeschichte mit ein. Gott ist natürlich gnädig, aber zu dieser Gnade wird dann bisweilen noch das eigene Tun hinzuaddiert, sodass man sich dann am Ende doch noch so ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen kann. Da gibt es ganz viele Fallstricke. Ja. Gott hat mein Herz angerührt. Gott gehört die Ehre dafür. Aber dann am Ende habe ich mich natürlich trotzdem noch selbst für Gott entschieden. Dann ist natürlich die Frage, wer bekommt dann am Ende die Ehre? Gott, der mein Herz angerührt hat, oder ich, der mich entschieden hat? Oder ich bin so ein unglaublich fleißiger Beter. Ja, irgendwie hat wahrscheinlich Gott deshalb auch mein Wirken gesegnet. Wem gebührt dann am Ende Lob und Dank? Mir oder Gott? Ich meine, da kann jeder von sich aus jetzt weitere Beispiele finden. Es läuft am Ende immer wieder auf eine einzige Frage hinaus. Wer ist der Mensch und wer ist Gott? Oder um es noch etwas pointierter zu formulieren, hat der Mensch sein Schicksal in der Hand? Wenigstens vielleicht ein kleines bisschen? Oder ist es Gottes Gnade allein, die den Menschen oder dem Menschen sein Leben gelingen lässt? Jetzt kennt ihr das vielleicht auch. Es gibt natürlich immer wieder so Diskussionen, was ist nebensächlich und was nicht. Also ich denke mal, ob die Frauen hier einen Rock tragen oder nicht, wird für das Seelenheil meines Erachtens jetzt nicht unbedingt entscheidend sein. Oder ob ich einen Anzug mit Krawatte trage, wie manche hier, oder nicht. Das wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Oder aber man geht in Gemeinden, die einen stehen auf beim Beten, die anderen bleiben sitzen, manche stehen auf beim Singen, andere nicht. Liebe Geschwister, das wird uns nicht ins Himmelreich bringen. Es gibt aber Fragen, die sind keine Nebensächlichkeiten. Und die Frage, wer ist der Mensch und wer ist Gott, ist meines Erachtens keine Nebensächlichkeit. Das heißt, eine Unklarheit in dieser Frage führt letztendlich zu einer Kette von Fehlentscheidungen, die am Ende ganz weitreichende Folgen haben werden. Für David war die Frage ganz klar zu beantworten, ich wiederhole mich gerne. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. David war ein schwerer Sünder. Ich erinnere da nur an die Geschichte mit Bathseba und dass er den Uria da hat sozusagen umbringen lassen an vorderster Front. Also es geht nicht darum, dass David von sich aus ein guter Mensch war. Aber für David war eine Sache klar und das ist das Entscheidende. Gott allein ist Ursprung aller Gnade und Gott ist Ursprung aller Hilfe. Das heißt, ohne Gottes Beistand ist der Mensch verloren. Und das, liebe Geschwister, zeigt sich ja auch ganz, ganz, ganz deutlich am Geschehen oder im Geschehen am Kreuz von Golgatha. Gott gibt den Menschen Gebote. Und der Mensch merkt, ich kann sie nicht halten. Wir denken da an Paulus, wir denken da an Luther. Der Mensch merkt, ich schaffe es nicht. Ich kann Gottes Gebote nicht in Gänze halten. Und hier sind wir wieder beim Schummeln. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen, ein paar Gebote zu halten. Und manche sagen, na, bin schon mal auf einem guten Weg. Aber das ist ja genau der Punkt. Gott sagt nicht ein paar, er sagt alle. So, und der Mensch scheitert. Der gefallene Mensch scheitert. Er kann Gottes Gebote nicht in Gänze halten. Und somit steht jeder Mensch, somit stehst du, somit stehe ich, unter Gottes Band, Fluch, und wir sind getrennt von Gott auf ewiglich. Und jetzt kommt Gottes Gnade ins Spiel. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Sein Sohn Jesus, wir haben es gerade heute Morgen ganz wunderbar gehört, das hätten wir uns abgesprochen mit dem Text, den der Bruder vorgetragen hat. Jesus ist ohne Sünde. Er ist der Letzte, der ans Kreuz gehört. Er geht ans Kreuz. Er lässt sich ans Kreuz schlagen. Er stirbt den Stellvertretertod für unsere Sündenschuld. Und der Weg zum Vater ist wieder frei. Das heißt, dieses Kreuz, das verbindet zweierlei, der Rechtsanspruch Gottes. Nicht wie das heute manchmal so ist. Wir kehren mal alles wieder unter den Teppich und das ist alles nicht so schlimm. Es ist so schlimm, dass jemand sterben muss. Aber Gott lässt seinen Sohn sterben, damit wir nicht sterben müssen. Gottes Rechtsanspruch und Gottes Gnade zeigt sich hier am Kreuz zu Golgatha. Und am Kreuz wird auch deutlich, dass es nicht unser Tun ist, welches uns vor Gott gerecht macht, sondern Gottes Tun, Gottes Gnade sind es ganz allein, die uns vor ihm rechtfertigen. Und in früheren Tagen, liebe Geschwister, da war das den Menschen nicht unbekannt. Und das Wissen um Gottes Gnade begleitete die Menschen oftmals auf Schritt und Tritt. Ein ganz wunderbares Wortspiel, ihr mögt es verzeihen, auf Schritt und Tritt. Ich oute mich mal, ich bin durchaus jemand, der alte Volks- und auch Wanderlieder durchaus zu schätzen weiß. Und wenn man zuhört, ist das so faszinierend, welche Beziehung die Menschen damals zu Gott hatten. Und eines der ganz großen Lieder, die mir in den Sinn kamen, es heißt ein Lied zum Frühlingsbeginn, das passt ja auch mehr oder minder, von Josef von Eichendorff. Das hat die Strophen, wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerchen schwirren hoch vor Lust. Was soll ich nicht mit ihnen singen aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nun walten, der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten, hat auch mein Sach aufs Best bestellt. Liebe Geschwister, ein Wahnsinnslied. Das lyrische Ich, der Sänger, der gibt Gott allein die Ehre. Im ganzen Lied ist Gott allein der Handelnde. Gott will dem Menschen Gunst erweisen. Und Gott ist es, der den Menschen in die Welt hinaus schickt. Das heißt, das lyrische Ich, der Sänger, der kommt gar nicht auf den Gedanken, dass er selbst auf diese Wanderschaft gegangen ist. Nein, Gott hat seine Wanderschaft initiiert. Und das Schöne ist, auch in diesem Lied wird deutlich, wie auch in unzähligen Bibelstellen, dass Gott mit all seinem Tun immer ein Ziel verfolgt. In dem Lied ist es, er will dem Wanderer seine Wunder präsentieren. Ja, also man fühlt sich doch hier an den Schöpfungsbericht erinnert. Und ihr wisst, ich gehe auch gern wandern und ihr mögt verzeihen, aber wir leben hier auch in einer Landschaft, die so gesegnet ist. Ja, also mit, hier sind es Bächlein oder Lerche, ja, und ich war gestern erst in der Natur unterwegs und was ist das für ein Gottesgeschenk, einfach durch die Natur zu gehen und was Gott uns da auch präsentiert hat, ja. Und alles, aber auch alles hat Gott, der Schöpfer, ins Leben gerufen und er präsentiert es hier in diesem Lied auch unserem Wanderer. Das heißt, Gottes Aussenden hier in dem Lied in die Welt hat den Zweck, dass am Ende auch Gott verherrlicht wird. Das ist der Hammer. Und der Mensch, er bewundert Gottes Werke. Heutzutage bewundern wir uns ja oftmals selbst als Menschen. Was haben wir nicht alles geschafft? Aber dieser Mensch bewundert Gottes Werke, er singt aus voller Kehle und frischer Brust und ist glücklich, dass er die Wunder betrachten darf. Den lieben Gott lasse ich nun walten, der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten, hat auch meine Sache aufs Best bestellt. Dieser Mensch in diesem Lied, der hat auch Demut, ein Wort, was, glaube ich, viele heute gar nicht mehr kennen. Wir wollen die Welt retten. Wir in Deutschland sind da, glaube ich, nochmal ganz besondere Menschen. Also wir wollen ganz besonders viel retten, vom Lurch über den Vogel bis zur Welt und glauben, dass wir das auch alles können oder aber zumindest, dass wir die ganze Welt erhalten können. Unser Wanderer weiß, dass es Gott allein ist, der die Schöpfung erhalten kann. Und jetzt kommt's, der sie auch erhalten will. Wir denken ja immer, wir wollen alles. Nein, Gott ist es im Endeffekt, der es will. Und weil dem Wanderer klar ist, Gott allein ist es, der seine Welt, seine Schöpfung erhält, so lässt er diesen Gott auch walten. Er lässt ihn handeln. Und zwar so, wie Gott es für richtig hält. Auch das hört man in den heutigen Tagen nicht oft. Der Mensch glaubt, dass er die Welt in den Händen hält, dass er sie retten kann oder umgestalten kann, ohne jemals nach Gott zu fragen. Was ist das doch für eine Vermessenheit? Und im letzten Vers des Liedes als auch in unserem Psalm, da treffen sich der David und der Wanderer. Denn im Lied heißt es, hat auch meine Sache aufs Best bestellt. Ja, lieber Wanderer, Gott ist es, der deine Sache aufs Beste bestellt hat und der auch unsere Sachen aufs Beste bestellen wird. Und hier möchte ich noch auf ein Problem hinweisen, was hier von der Stelle schon, ich denke, von mehreren so geäußert wurde. Hier gehen natürlich die Erwartungen zum Teil etwas auseinander. Was ist nun das Beste für uns Menschen? Wir Menschen glauben auch hier, dass wir natürlich wissen, was das Beste für uns ist. Und wir geben Gott da auch gerne im Gebet vielleicht ein paar Tipps nach dem Motto, Herr, ich hätte gerne das und das. Oder ich möchte gerne und so weiter. Und das Schöne ist, Gott erhört unsere Gebete, aber wir wissen alle, dass das, was wir bekommen, nicht immer das ist, um was wir gebetet oder für was wir gebetet haben. Aber wir dürfen wissen, dass es das ist, was das Beste für uns ist. Das heißt, es sind nicht immer unsere Wünsche und Träume, die wir bekommen. Bisweilen geht es durch harte Anfechtungen, bisweilen geht es durch Leid und Schmerz hindurch, wie auch in unserem Psalm zu hören war. Und natürlich hätten wir diese Dinge gerne vermieden. Aber eines sollte jedem von uns bewusst sein. Gott ist es, der sendet. Gott ist es, der bewahrt. Und Gott allein weiß es auch, warum er den einen von uns diesen Weg schickt oder gehen lässt und den anderen vielleicht jenen. Und mit Sicherheit ist es so, dass wir manchmal da stehen und uns fragen, Herr, was soll das? Ich verstehe dich nicht, ich verstehe den Sinn nicht. Wir wollen aber abschließend uns an eines erinnern. Gott, der Herr, weiß, was er tut. Und wir dürfen wissen, dass wir in seinen Händen geborgen sind dass wir unter seiner Führung sicher an das von ihm ausersehene Ziel kommen werden. Und so wollen wir mit den Worten des Psalmisten schließen: Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Amen. Ich will noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, wie beruhigend ist es zu wissen, dass du deine Kinder sozusagen auf die Wanderschaft schickst, dass du sie leitest, dass wir uns erfreuen dürfen, Herr, an deinen Wundertaten, dass wir bisweilen auch durch dunkle Täler gehen und wir vielleicht auch nicht wissen, warum. Aber das Beruhigende ist, Herr, dass du derjenige bist, der aussendet, dass du derjenige bist, der bewahrt und dass du allein derjenige bist, der ans Ziel führt. Und dafür wollen wir dich heute Morgen loben und preisen, Herr, in Jesu Namen. Amen.